Ja, ich möchte auch heute am Anfang unserer Botschaft, die uns nochmal in die Zeit der Aufbrüche im 17. und 18. Jahrhundert führt, einen Bibeltext lesen, und zwar aus dem Titusbrief möchte ich uns lesen, und zwar das 3. Kapitel, der 8. Vers. Der Paulus schreibt an den Titus, der auf der Insel Kreta dort auch die Gemeinden anleitet und sie aufbauen soll mit Gottes Hilfe. Und nun hat er ihnen was ganz Wichtiges zu sagen. Ich lese es mal vor und dann bete ich noch mit uns und dann... Dann können wir starten. Glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das war ja auch das Anliegen der Pietisten und des Pietismus. Bete am Anfang noch mit uns und dann können wir die Fenster wieder schließen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns auch mit deiner Geschichte, der Kirchengeschichte beschäftigen dürfen und dabei dich immer wieder vor Auge haben dürfen und wie du Aufbrüche geschenkt hast. Gib es uns auch heute, wenn wir uns dies betrachten, was vor uns liegt, dass wir es zu deiner Ehre tun können und es uns ein Nutze ist und ein Segen ist. Ja, rede du hinein in unsere Herzen. Wir wollen uns dir, o Herr, anbefehlen. Amen. Wenn ihr euch daran erinnert, dann haben wir ja das letzte Mal mittendrin aufgehört, als wir uns das Reformprogramm von dem Philipp Jakob Spener, Pia Desideria Desideria, angesehen haben, diese fromme Wünsche, die er hatte für die Kirche. Und ich möchte am Anfang, bevor ich dort fortfahre, ganz kurz etwas lesen, wie es zu dieser Schrift überhaupt kam. Es ist ganz interessant, wie Gott manchmal Dinge führt, wie er sie auch voranbringt. Da heißt es also hier, zur Neuausgabe der Evangelienpostille, das ist ein Predigtbuch von Johann Arndt, von dem haben wir ja auch schon letztes Mal gehört, schreibt Spener im Auftrag des Verlegers Zunner ein langes Vorwort. Dieses, ein kirchliches Reformprogramm, findet eine so durchschlagende Beachtung, dass es Spener zur Herbstmesse desselben Jahres mit der Zustimmung seiner Pfarrkollegen als separates Büchlein herausgibt. Pia Desideria oder Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen. Darum geht es also. Und Gott hat es so geführt, dass dieses Vorwort dann extra herausgebracht wurde. Und hat auch dadurch diese Bewegung mit auch initiiert und sie auf den Weg gebracht. Und wir wollen uns heute noch mal ein paar Dinge davon ansehen, die dem Philipp Jakob Spener auch auf dem Herzen gelegen sind. Eine Sache war, dass die Frömmigkeit nicht nur in dem Wissen besteht, sondern eben auch zur Tat führen soll. Eine Frömmigkeit, die nur eben eine Frömmigkeit ist, die dort oben im Kopf sich befindet, aber nicht zur Tat wird, die ist eigentlich eine nicht richtige Frömmigkeit. Wir werden gleich, wenn wir nochmal uns mit einer anderen Person aus dem Pietismus beschäftige, sehe, wie diese Frömmigkeit bei dieser betreffenden Person zur Tat geworden ist. Biblische Erkenntnis führt zu einem biblischen Leben. So könnten wir es jetzt auch ausdrücken. Im 2. Petrusbrief ist das mal von Petrus wunderschön zusammengefasst worden. 2. Petrus 1. Da also lesen wir in dem 3. Vers Folgendes. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also die Erkenntnis ist es, durch die man auch zum Leben hingeführt wird. Das ist etwas, was wir immer wieder mit bedenken wollen. Ist meine Erkenntnis eigentlich eine richtige Erkenntnis? Führt sie mich zu einem Leben, auch mit dem Herrn Jesus und für den Herrn Jesus? So soll es eigentlich sein. Aber nicht nur das war dem Spener ein besonderes Anliegen, sondern er hatte ja auch in seiner Zeit es miterlebt, wie so viele Streitigkeiten stattgefunden haben. Und da war es ihm ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass nicht intellektuelle Polemik gefragt wäre, das fortwährend sich miteinander streiten, sondern eine herzliche Liebe und das Tun des Willens Gottes. Man muss sich über die heilsnotwendigen Dinge sehr wohl Gedanken machen. So hat der Judas in seinem Brief auch sehr deutlich es erklärt, dass wir für den einmal überlieferten Glauben kämpfen sollen. Das ist etwas, was notwendig ist. Aber es gibt aber auch solche Zwischendinge, nebensächliche Dinge. Und wenn man fortwährend sich über diese Nebensächlichkeiten streitet, dann kann es in einer Gemeinschaft zum Stillstand kommen. Dann ist es nur noch so, dass eben diskutiert und gestritten wird und das Eigentliche aus dem Auge verloren wird, nämlich auch dem Herrn zu dienen. Aber nicht nur das war ihm ein Anliegen, sondern er wollte auch das Theologiestudium eben verbessern und hat dazu geschrieben, die Theologen, die nun auch studieren, sie sollen vor allem auch Vorbilder im Leben sein. Die Studenten sollen durch praktisches Einüben des Glaubens angeleitet werden. Als der Herr Jesus seine Jünger ausgebildet hat, war das auch beides vorhanden. Zum einen natürlich die Unterweisung, die Belehrung und auch die Predigten, die sie gehört haben, die Lehre, die sie mitbekommen haben. Aber dann hat er sie auch ausgesandt und hat sie eben auch losgeschickt, dass sie selber predigen sollte, dass sie selber helfen sollte. Und genauso macht es der Herr heute. Das ist etwas, was man wirklich auch ganz dick unterstreichen sollte. Also wenn jemand als Christ nun eben wachsen möchte, dann ist natürlich die Lehre und die Erkenntnis etwas ganz Entscheidendes. Aber genau diese Lehre und diese Erkenntnis soll dann im praktischen Vollzug, in der Nachfolge, im Dienst für den Herrn Jesus auch angewandt werden. Es darf nicht einseitig bleiben. Manches Mal ist es so, dass jemand also ganz viel liest und ganz viel sammelt und ganz viel auch also sich Gedanken macht, aber das alles gar kein Ventil hat, wo es dann auch weiter voran zu anderen kommen kann. Und das hat es beim Herrn Jesus nie gegeben. Wenn er seine Jünger berufen hat, dann hat er sie also angeleitet, hat sie ausgebildet, aber er hat ihnen auch Aufträge gegeben. Und so ist es auch für uns notwendig, das zu sehen und das zu verstehen, dass eben, was wir morgens in der Bibel lesen, uns für den Tag eigentlich eine Begleitung sein soll, auch in dem, was wir tun und wo wir für andere ein Zeugnis sein können. Also das eine führt zum anderen. Was der Herr uns gibt an Gabe, soll für ihn verwendet werden. Das ist auch in der Bibel ganz klar wahrzunehmen und zu sehen. Aber auch die Predigt als solche, darüber hat der Philipp Jakob Spener gesprochen, soll nicht nur rhetorisch gelehrt daherkommen, sondern erbaulich sein und dem Menschen ins Herz hinein gesprochen werde. Also eine Predigt soll vom Herzen des Verkündigers zum Herzen des Hörers hingelangen. Und der Paulus hat es auch ganz schön im Epheserbrief erklärt. Da könnt ihr das nachlesen, Kapitel 4, Vers 29. Und da bezieht er das auf das Reden insgesamt und sagt Folgendes über dieses Reden. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das ist nun das Ziel unseres Redens. So soll es sein. In der Verkündigung, aber auch im Gespräch miteinander und untereinander soll es etwas sein, was wichtig ist. Es geht darum, den anderen aufzuerbauen. Und das macht man durch das Wort Gottes, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber das Ziel als solches ist eines, was wirklich vor Augen stehen muss. Es geht nicht nur darum, ein Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, dass ich den anderen vor Augen habe und mir überlege, was könnte ihm helfen in seiner Situation? Wie kann ich ihn ermutigen und stärken? Wie kann ich ihn auferbauen? Was kann ich ihm geben, was ihm Gnade auch bringt? Nun, eines ist klar, dazu muss ich selber erst einmal Gnade in meinem eigenen Herzen haben. Sonst also kann das gar nicht gut gelingen. Und damit komme ich jetzt zu jemand, der hier in dieser Zeit des Aufbruches von Gott in ganz besonderer Weise auch gebraucht wurde. Und er hatte etwas, was man durchaus sagen oder auch bezeichnen könnte, als dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, dass er eigentlich genial war, Genie. Er hat mit 13 Jahren seinen Abschluss gemacht an Gymnasium, so wird man es heute vielleicht sagen, oder hat da die letzte Klasse besucht und hat dann also mit 14 Jahren, weil er der Beste in der Klasse war, auch seine Abschlussrede in Latein gehalten, welches er spielend beherrschte. Es war jemand, der nun auch außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Er wurde von seinen Mitschülern gehänselt. Die waren in dieser letzten Klasse zum Teil also 6 Jahre älter als er und sie haben sich über ihn auch aufgeregt. Das ist so ein Streber. Und er war wirklich jemand, der außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, sprachliche außergewöhnliche Fähigkeiten, intellektuelle außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich meine hier den August Hermann Franke. Manche von euch kennen ihn oder haben von ihm schon gehört, manche von euch kennen ihn aber gar nicht. Und es ist dann ganz schade, es ist lohnenswert, mal eine Biografie von ihm zu lesen. Er lebte von 1663 bis 1727. Und jetzt schauen wir uns auch ihn noch ein klein wenig an. Also ein junger Mann, der dann auch Theologie studiert hat. Und der dann auch in der Zeit, als er in Lüneburg auch war, aufgefordert wurde, eine Predigt zu halten. Und er war schon damals, wo er noch gar nicht den Herrn kannte, als Kanzelredner überaus bekannt, weil er so begabt war und so gut sprechen konnte. Und der Text, den er sich dann vorgenommen hatte, war aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 30, da steht Folgendes, Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das war sein Predigttext. Und in diesem Augenblick wurde ihm klar, dass er, obwohl er alles auch an biblischer Lehre, was man lesen konnte, damals gelesen hatte, von diesem Herrn noch gar nicht so viel wusste. Und es hat ihn selbst auch auf die Knie dann auch gebracht. Das Ringen um den wahren Glauben zwang ihn auf die Knie. Er hat sich gesagt, wenn ich jetzt diese Predigt halte, dann kann ich natürlich also mich hinstellen und ich kann auch reden, das ist gar kein Problem. Ich kann auch richtige Dinge sagen, die Lehre der Bibel weitergeben. Das war ihm durchaus möglich. Aber er war ehrlich gegenüber sich selbst und sagte, eigentlich kann ich jetzt nicht in der Weise von dem Herrn Jesus Christus sprechen, wie ein Kind Gottes es tun sollte, dass er in meinem eigenen Herzen wohnt. Und von daher hat er eigentlich schon daran gedacht, diesen Predigtdienst abzusagen. Und er kämpfte und rang mit sich. Also, was mache ich nur? Und es trieb ihn auf die Knie. Und das möchte ich vielleicht hier auch den jungen Leuten ganz besonders auch mit aufs Herz legen oder auch mitgeben. Wenn man in einem christlichen Elternhaus aufwächst, hört man ganz arg viel über die Bibel, über den Herrn Jesus Christus. Man kriegt ganz viel in der Kinderstunde vermittelt, im Gottesdienst, in der Bibelstunde. Man hat ein immenses Wissen dann im Laufe der Jahre angesammelt. Aber das alleine macht uns noch nicht zu einem Christen oder macht euch noch nicht zu einem Christen. Im Grunde muss es euch ergehen wie dem August Hermann Franke, dass ihr auch auf die Knie selber gebracht werdet, um das eine zu verstehen. Christsein besteht nicht darin, ein gewisses Maß an Erkenntnis zu haben, sondern Christsein ist die Folge der Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus. Und der August Hermann Franke hat dann von seiner eigenen Errettung Folgendes gesagt: Da erhörte mich der Herr, der lebendige Gott, von seinem heiligen Throne. Da ich noch auf meinen Knien lag, so groß war seine Vaterliebe, dass er mir nicht nur nach und nach solchen Zweifel und Unruhe des Herzens wieder nehmen wollte, daran mir wohl hätte genügen können, sondern damit ich desto mehr überzeugt würde und meiner verirrten Vernunft ein Zaum angelegt würde, gegen seine Kraft und Treue nichts einzuwenden, so erhörte er mich plötzlich, denn wie man eine Hand umwendet, so waren alle meine Zweifel hinweg. Ich war versichert in meinem Herzen der Gnade Gottes in Christo Jesu. Ich konnte Gott nicht allein Gott, sondern meinen Vater nennen. Alle Traurigkeit und Unruhe des Herzens ward auf einmal weggenommen. Hingegen war ich als mit einem Strom der Freuden plötzlich überschüttet. Seine Errettung, wie er sie auch hat erleben dürfen. Und das ist nun etwas, was wirklich ganz wichtig ist und was der Einzelne auch für sich begreifen muss. Ich muss wissen, dass der Herr Jesus zu mir in meinem eigenen Herzen gekommen ist und dort auch wohnt, dass ich ihn als persönlicher Erretter auch habe kennenlernen können. So wie der August Hermann Franke das auch in dieser Situation eben für sich hat erleben dürfen. Und das ist etwas, was der Herr euch auch mitgeben möchte, alle, die ihr in dieser Situation seid und vielleicht ganz viel wisst, aber noch nicht sagen können, es ist mein Erlöser, es ist mein Heiland. Und er hat in meinem Herzen durch sein Wort und durch seinen Geist mir diesen Eindruck gemacht: Ich bin erlöst. Er hat mich mit seinem Blut erkauft. Ich bin sein Kind. Und ich freue mich jetzt mit dieser himmlischen, göttlichen Freude. Das vermag der Herr wirklich auch zu schenken. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr auch auf die Knie geht und dem Herrn es hinlegt und sagt, Herr, bei all meiner Anstrengung vermag ich nicht von mir aus ein Christ zu sein, es sei denn, dass du in meinem Herzen mich ganz neu machst und mich errettest. Nun, das hat also der August Hermann Francke getan. Und jetzt stellt euch das mal vor, ein Mensch, der überdurchschnittlich intellektuell begabt ist und der eigentlich alle Ziele erreichen könnte, ganz hohe Positionen auch hätte anstreben können. Und das wird heute in unserer Gesellschaft ja auch von all denen getan, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Sie wollen eine außergewöhnliche Karriere machen. Was hat unser August Hermann Francke getan? Nun, er hat sich in seiner Zeit, als er nun noch in der Ausbildung stand, mit den Hafenkindern dort in Lüneburg, in Hamburg auch beschäftigt und hat sie gesammelt, die total verwildert waren, weiße Kinder oft, und die im Grunde genommen die unterste Stufe darstellen. Sie waren verkommen, sie waren verlaust, sie stahlen, sie machten eigentlich alles, was einen auch aufregen kann. Und nun hat er sich auch zu ihnen begeben und hat versucht, ihnen zu helfen. Das war so der Anfang von seinem Dienst, den er getan hat, wo er auch sich um Menschen gekümmert hat, die selber gar nicht zurechtgekommen sind. Dazu hat er seine ganze Intelligenz, seine ganze Gabe, seine ganze Weisheit verwendet, sein ganzes Leben lang. Und deswegen hat er auch, ich sage auch gleich, was er alles dann mit Gottes Hilfe hat tun dürfen, aber er hat einmal etwas gesagt, was ich euch auch mitgebe und aufs Herz legen möchte. Und zwar folgendes: Alle Klugheit, sie habe Namen, wie sie wolle, muss Gottes Ehre zum Ziel und Zweck haben, muss alle anderen Dinge gebrauchen, solchen heiligen Zweck zu erreichen. Also das war sein Verständnis. Gott hat mir meine Intelligenz gegeben, um auch ihn zu ehren und ihm zu dienen. Dazu habe ich meine Gabe bekommen. Und wer sie so gebraucht, der wird auch erfahren können, dass auch er vor der Herrn eben etwas zu tun vermag. Nun, der August Hermann Francke lebte in einer Zeit, wo auch also das Betteln fast normal war. Damals in Bayern zum Beispiel waren 20% der Menschen Bettler. Das war die Zeit also immer noch nach dem 30-jährigen Krieg. Und die Armut war also immens. Sie war groß und das ganze Land litt darunter. Und jetzt hat der August Hermann Francke eine Büchse aufgestellt, also bei sich dort in der Kirche, und hat Bibelverse draufgeschrieben, also dass man doch auch für die Arme da sein soll, von der Bibel her, fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann hat er also gedacht, ich muss schauen, dass ich für diese arme Menschen etwas tun kann. Sie kamen fortwährend auch zu ihm, und so ist ja auch heute noch, wenngleich vielleicht damals der Respekt auch noch ein größerer war von den Armen gegenüber auch den Geistlichen, wie es heute der Fall ist. Aber das war etwas, was nun eben auch geschehen ist. Und jetzt kriegt er ganz große Spende. Auf einmal war also im Klingelbeutel, was man so bezeichnen wollte, eine riesige Spende. Und das hat ihn ganz arg gefreut. Und hat er gesagt, so jetzt tue ich also einen Lehrer anstellen und dann sammle ich die ganzen Kinder, die da so verwahrlost sind, und tue sie unterrichten lassen und kaufe sie Schulbücher und so weiter. Und jetzt war es natürlich gut gemeint, diese Idee, aber die Kinder, Die allermeisten haben die Schulbücher genommen und haben sie verkauft. Und damit eben dann Geld auch zu haben. Und das heißt also, er war am Anfang ganz oft auch zurückgeworfen worden, entmutigt worden. Das heißt, er hat immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen. Aber er war jemand, so schreibt es hier ein Biograf, Misserfolge haben Franke nie in seinem Leben davon abgehalten, sein Ziel beharrlich zu verfolgen. Wir haben auch immer wieder Misserfolge mit Anliegen, die wir selbst auf dem Herzen liegen haben. Und das ist normal. Vieles gelingt nicht. Es fehlt uns manchmal an Weisheit. Auch die Umstände sind nicht immer so gut. Aber der Herr, der den August Hermann Franke errettet hat und ihm diesen Glaube geschenkt hat, den er dann auch bewiesen hat und ihm diese Werke gegeben hat, die er dann auch hat tun können, der hat ihm auch geholfen, auszuharren. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut, heißt es auch im Offenbarung 12, Vers 10. Und deswegen, wenn ich euch jetzt hier diese Person vorstelle, den August Hermann Franke, stelle ich euch nicht der Person vor, als jemand, der wie ein Riese über uns allen sich erhebt, sondern ich stelle euch jemand vor, der den Herrn Jesus auch eben hat kennenlernen dürfen und durch den Herrn Jesus zu einem Werkzeug wurde, was reichlich gesegnet war. Und so vermag der Herr Jesus Christus auch alle seine Kinder zu Werkzeuge zu machen, die gesegnet sind. In welchem Umfang er das tut, das bleibt ihm überlassen. Aber er vermag es eben auch zu tun. Nun, als nun dieser Unterricht langsam immer mehr Form angenommen hat und doch durch alle Misserfolge hindurch es weiter voranging, kamen immer mehr Kinder. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und jetzt hat also der August Hermann Franke gedacht, wenn ich diese Kinder zum Unterricht hole und ich tue sie unterweise, dann ist das schön. Aber nachher sind sie ja wieder draußen und dann sind sie dann wieder total verwildert und kommen in die Gemeinschaft mit vielen anderen Leuten, die sie ganz, ganz negativ beeinflussen. Und das hat ihn dazu gebracht, auch zu sagen, wir müssen ein Waisenhaus bauen. Wir müssen ein Waisenhaus bauen. Das ist etwas, was also vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Leute, die dann später Waisenhäuser gebaut haben, wie eben auch der Georg Müller oder eben auch George Whitfield in den USA, sind von daher beeinflusst worden. Und das war etwas, wo der August Hermann Franke auch Glaube bewiesen hat. Es ist eigentlich 1:1 wie beim Georg Müller, dass er auch seine Mitarbeiter manchmal da vielleicht in Situationen gebracht hat. Er hatte dann auch natürlich nicht allein das nur gemacht, sondern hatte auch Mitarbeiter. Und dann wurden Leute angestellt, die dieses Waisenhaus bauen sollten. Handwerker, die sich also eingesetzt haben. Und jetzt also musste die ja auch bezahlt werden. Und oft war es eben so, dass an dem Tag selber, wo die Auszahlung hätte stattfinden sollen, noch gar nicht irgendetwas da war, was man ihnen hätte geben sollen. Aber der August Hermann Franke vertraute dem Herrn, dass er selber sich zu diesem Werk ausstellen würde. Ich lese es mal hier vor, wie es auch der Autor aufgeschrieben hat. Diese Gaben laufen in Glaucha ein, das war der Ort, wo das Waisenhaus entstand, wenn auch manches Mal erst in jenem Augenblick, wo dringend auf sie gewartet wird. Schier unfasslich erscheint es seinen Gegnern, und da gab es viele, dass er es wagt, nun noch ein großes Haus zu errichten, einen Prachtbau, wie sie sagen, sein Mitarbeiter Neubauer, ein junger Theologe, dem die Wirtschaftsführung dieses großen Feldes christlicher Liebesarbeit anvertraut ist, steht oft buchstäblich mit leeren Händen da und weiß nicht, wovon er die Handwerksleute entlohnen soll. Franke aber sieht diesen Bau nicht als sein Werk an, sondern als Gottes Sache. Wenn mir solcher Gedanke einkäme, dass ich die Leute speise und dass ich ein Waisenhaus baue, so kann man sicher glauben, dass ich's als eine Anfechtung des Teufels ansehen und mit allem Ernst dagegen kämpfen würde. Und kann man sich wohl einbilden, dass wenn ich sehe, wenn sich mittags und abends ein paar hundert Personen täglich zu Tische setzen, ich ein solcher Narr sein sollte, zu denken, diese alle Speise ernähre und versorge ich? Ich bezeuge vor dem Herrn, dass ich das ganze Werk als das Werk meines Gottes ansehe. Das war der Hintergrund, warum er nun auch dieses Vertrauen hatte. Nicht ich stehe hier in der Verantwortung in dem Sinne, dass ich nun dieses Werk aufrechterhalten müsste. Es ist der Herr, es ist seine Sache. Ganz große Lektion für die Gemeinde an und für sich, aber auch für den einzelnen Christen. In dem Werk, das er mir gibt, fahre ich am besten damit, wenn ich es als seine Sache ansehe. Er hat mir den Auftrag gegeben, er hat mir die Gabe gegeben. Und nun ist es auch seine Angelegenheit und er wird sich auch darum kümmern. Und so kümmerte sich der Herr wirklich auch um all diese Angelegenheiten, die der August Hermann Franke in seinem Dienst auch für ihn hatte. Und so entstand dieses Waisenhaus, das größte Waisenhaus damals in Europa. Und es entstand aber nicht nur ein Waisenhaus, wo ganz viele Kinder wohnen und auch nun unterrichtet wurde. Das ist das Außergewöhnliche an dieser Geschichte. Jetzt sind auf einmal auch die anderen Eltern gekommen, die ganz normale Kinder in dem Sinne hatten, die nicht arm waren. Und die haben gesagt, wir wollen auch, dass der Franke unsere Kinder unterrichtet. Und dann ist also nicht nur eine arme Schule gewesen, sondern eine ganz normale Schule entstanden. Und später war es wirklich so, dass in Preußen, also man sagte, das ist unsere Erziehungsanstalt. Hier werden die Leute für die höchsten Ämter ausgebildet. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Fürst, der Kurfürst von Preußen hat gesagt, da schicken wir unsere Leute hin, da werden sie im allerbesten ausgebildet. Da kriegen sie gute Dinge gelehrt und können dann auch gut ihre Arbeit nachher versehen. Also der Herr hat seinen Stempel da drauf gedrückt und hat auch seine Bestätigung gegeben, sodass dann auch dieses Werk in Preußen damals bekannt war. Nicht nur ein Waisenhaus, auch eine Buchhandlung ist entstanden und eine Buchdruckerei, wo ganz viele Bibeln ganz günstig gedruckt wurden mit der Hilfe von dem Freiherr von Cannstein. Und da entstand dann die Cannsteinsche Bibelgesellschaft, die erste große Bibelgesellschaft überhaupt. Die haben ganz viele Bibeln gedruckt und günstig auch weitergegeben. Und es ist eine Apotheke entstanden, denn so viele Kinder dann auch aufzunehmen, das bedeutet ja auch, man braucht dauernd Medikamente. Und jetzt war es nicht so einfach, diese Medikamente zu bekommen, wenn dann eben die Stadttore zu waren. Und hat man also Apotheke eröffnet. Und diese Apotheke hat ein ganz großer Gewinn abgeworfen, weil der sie leitete, ein ganz also fähiger Mann war, der auch dann Mittel mit auch herausbringen konnte gegen Fleckfieber, was damals dann eben auch ganz bekannt wurde. So wurde die Apotheke eine, die eben auch ihren Namen hatte. Und das geht weiter bis hin zu einem Krankenhaus, was gegründet wurde und Missionare, die auch unterstützt worden sind. Kurzum, August Hermann Franke hatte sich gebeugt. Er hat gesagt, ich will nicht strahlen, ich will nicht leuchten mit meiner Gabe, ich möchte dienen. Das ist das Besondere an diesem Menschen gewesen. Er war jemand, der hätte mit ganz großer Leichtigkeit seine eigene Persönlichkeit in die Mitte stellen können und dadurch ganz viele beeindrucken können. Aber er hat sich in den Kampf begeben und hat für die Arme sein Leben gelebt und hat ganz viel Widerstand bekommen. All die anderen mochten das gar nicht, was da entstanden ist, die eben nun auch mehr so, möchte ich mal sagen, eine Art Kopfwisse hatte, aber im Herzen keine Liebe zum Herrn hatte. Das war etwas, was für ihn ganz entscheidend und ganz wichtig war, dass eben auch er selber dies so einmal formuliert als sein Motto: durch die Briefe und Predigen Frankes, so kann man das zusammenfassen, sein Motto, geht der Hinweis auf die Verpflichtung des Christen hindurch, nicht durch den Glauben zu bekennen, sondern ihn auch sichtbar zu machen, und zwar sowohl durch die eigene Lebensführung wie durch die Erfüllung des Wortes: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Solche Mitarbeiter sucht der Herr, die all ihre Gabe, ihre Fähigkeiten in diesen Dienst stellen und sich vom Herrn da auch gebrauchen lassen. Also der August Hermann Franke, der hat es auch einmal im Blick auf die Erziehung seiner Kinder im Weißen Haus so gesagt, was für uns vielleicht auch eine Hilfe ist: wahre Glückseligkeit wird der zarten Jugend am besten eingeflößt durch das gottselige Vorbild des Lehrers selbst. Da hat er recht. Also wenn ich selbst ein Vorbild bin, in der Bibel, im Titusbrief, könnt ihr das selber auch nachlesen, sagt der Paulus das dem Titus, dann ist das eigentlich so, wie es sein sollte. Es ist eine Sache, Dinge zu wissen, aber es ist eine ganz andere Sache, sie im Leben darzustellen. Dass ein anderer sehen kann, an dem Leben eines einzelnen Menschen, Jesus lebt. Wenn ich ihn anschaue, kann ich sagen, Jesus lebt. Das ist viel. Also es ist schön, wenn wir die Lehre von der Rechtfertigung durch die Gnade und den Verdienst des Herrn Jesus Christus durch den Glauben wirklich gut definieren können. Aber es ist etwas, was noch viel schöner ist, wenn wir in unserem ganzen Leben sie zum Ausdruck bringen können. Wenn unser ganzes Leben darauf hinweist, wir gehören zu Jesus. Das ist es, was im Grunde der August Hermann Franke seiner Kinder auch zeigen wollte und was wir selber auch den anderen Menschen um uns herum zeigen wollen. Nun gab es aber nicht nur Aufbrüche durch einzelne Personen, sondern es gab Aufbrüche auch in dieser Zeit im 17. und 18. Jahrhundert durch Missionare und Missionswerke. Ein klein wenig Zeit habe ich noch. Ich will es heute nicht zu lang machen, weil wir sowieso Abendmahlsbotschaft jetzt auch schon hatte und Abendmahlsfeier. Aber ich möchte euch am Schluss einfach das noch vorlesen von einem Missionar, der auch mit Hilfe von Franke und anderen nach Indien geschickt wurde. Der erste Missionar in Indien. Wenn ihr das vielleicht wisst, wer das ist, wer von euch weiß es, wer der erste Missionar in Indien war, ist nicht schlimm. Nee, das ist Bartholomäus Ziegenbalg. Lebte von 1683 bis 1719. Also ich lese es euch das einfach vor, weil es hat mich bewegt in meinem eigenen Herzen, als ich es gelesen habe. Und ich denke, dass es einfach auch für sich spricht. Ich muss da gar nicht so viel sagen. Aber das eine, das ist wirklich so, dass der Herr, wo er aufbricht, immer auch Menschen nicht nur beruft vor Ort, Herrn zu dienen, sondern auch sie hinaussendet in die Welt. Und der Bartholomäus Ziegenbalg war jemand, der eigentlich von seiner Herkunft nicht dafür prädestiniert war, denn er lebte als jemand, der ganz bald seine Eltern verloren hat. Ich lese es euch mal vor. In bisschen Geduld müsst ihr mitbringen, es sind ein paar Minuten, aber es lohnt sich. In Pulsnitz in Sachsen liegt eine Frau auf dem Sterbebett. Ihre Kinder stehen um ihr Lager. Sie hat sie zu sich gerufen, um Abschied von ihnen zu nehmen. Liebe Kinder, sagte sie mit schwacher Stimme zu ihnen, ich habe euch einen großen Schatz gesammelt, einen sehr großen Schatz. Was sagt die Mutter da? Diese Nachricht ist etwas ganz Neues für die beiden Mädchen und den kleinen Jungen, die in so ärmlichen Verhältnissen leben. Wo ist der Schatz denn, Mutter? Fragt das ältere der beiden Mädchen. Dieser Schatz, liebe Kinder, findet ihr in der Bibel. Jedes ihrer Blätter habe ich mit meinen Tränen benetzt. Nie werden sie die Stunde vergessen. Auch der kleine Bartholomäus nicht, der nun ohne Mutter aufwachsen muss. Bald darauf stirbt auch der Vater. Und Bartholomäus wird ein stiller, in sich gekehrter Junge. An den Spielen seiner Kameraden beteiligt er sich nicht. Er ist schwächlich und seine Altersgenossen sind ihm zu wild. Also nicht nur die fit sind wie ein Turnschuh, wer da vom Herrn berufe, ihm zu dienen. Oft sind es gerade die Schwächliche. So hat er viel Zeit, an Mutters letzte Worte zu denken. Warum all diese Tränen? Hatte die Mutter sich so sehr um ihre Sünden gesorgt? Ja, Bartholomäus geht es ähnlich. Wie Luther quält auch ihn die Frage, was aus ihm werden wird, wenn er einmal stirbt. Er beschließt, Pfarrer zu werden. Dann kann er täglich dem Herrn dienen und Gott wird ihm dann seine Sünden vergeben. Während seine Kameraden ausgelassen spielen, geht er aufs Feld hinaus, sinkt auf die Knie und bittet Gott um Kraft und Weisheit. Zuerst sieht es gar nicht so aus, als würde Gott seine Gebete erhören. Das Lernen fällt Bartholomäus schwer. Das ist Ermutigung für alle junge Leute, die sich schwer tun mit dem Lernen. Der Herr vermag aus euch etwas zu machen. Gar kein Problem. Lernen fällt Bartholomäus schwer. Seine Kameraden verspotten ihn und nennen ihn ein Frömmler. Oft ballt er die Hände und möchte am liebsten drauf losschlagen, mitten in ihre spottenden Mäuler. Doch dann hört er mitten in seinem Zorn die letzten Worte seiner Mutter. Jeden Tag liest er in der Bibel, bis er Gottes Wort fast auswendig kennt. Und wie Luther nach harten Kämpfen den Glauben gewann, dass seine Sünden ihm nur durch Gnade vergeben wurden, so ringt sich auch Bartholomäus nach harten Kämpfen zu diesem Glauben durch. Sein Entschluss, Pfarrer zu werden, steht umso fester. Es ist ein schöner Entschluss, aber er hat kein Geld. Seine älteste Schwester, bei der er wohnt, ist so arm wie er. Immer wieder grübelt er, wie er Pfarrer werden könne. Da sagt ihm eine innere Stimme, fahre nach Halle zu Professor Franke. Also da haben wir wieder unseren August Hermann Franke. Und Bartholomäus tut es. Professor Franke, der schon so vielen mittellosen jungen Leuten weitergeholfen hat, weiß auch diesmal Rat. Ich werde dich an Professor Langes Gymnasium in Berlin anmelden, sagt er. Und gleichzeitig sorgt er dafür, dass ein reicher Adliger das notwendige Geld dafür gibt. Nun kann Bartholomäus Ziegenbald endlich studieren. Mit Feuereifer stürzt er sich in die Arbeit. Aber schon nach 2 Monaten wird er sehr krank. Der Arzt verordnet ihm unbedingte Ruhe und mit dem Lernen ist es vorläufig vorbei. Im Jahr 1703, Bartholomäus ist nun schon 20 Jahre alt, darf er auf Professor Frankes berühmte Schule in Halle weiter studieren. Doch nach einem Jahr wird er wieder krank und muss seine Ausbildung unterbrechen. Er ist ganz verzweifelt. Mitten in diese Mutlosigkeit fällt ein Wort, das der Professor bei einem Gespräch über die Mission sagt. Wenn man eine Seele unter jenen fremden Völkern zu Gott führt, so ist dies ebenso viel, als wenn man in Europa 100 gewinnt. Ist das ein Fingerzeig Gottes? Nie hat Bartholomäus mit jemand darüber gesprochen. Und doch war es schon immer sein größter Wunsch, als Missionar unter den Heiden zu wirken. Ja, das ist sein Ziel. In Dänemark regiert zu jener Zeit Friedrich IV. Er hat den Wunsch, dass in der dänischen Kolonie Drangebar an der indischen Westküste Missionsstationen eingerichtet werden. Und er beauftragt seinen Hofprediger, das Notwendige in die Wege zu leiten. Doch trotz allen Bemühungen findet sich niemand, der als Missionar nach Drangebar gehen will. Einige Zeit später wird der Berliner Pfarrer Dr. Lütgens zum Hofprediger König Friedrichs IV. In Kopenhagen ernannt. Auch mit ihm spricht der König über die Entsendung von Missionaren nach Drangebar. Und Pfarrer Lütgers schreibt an Professor Lange, der denkt sofort an Bartholomäus Ziegenbald, der gerade mit seinem Freund Heinrich Blütschau in Berlin weilt. Begeistert sagen die Freunde zu. Bartholomäus Ziegenbald und Heinrich Blütschau fahren am 30. November 1705 auf dem Schiff Prinzessin Sophia Hedwig von Kopenhagen ab. Es wird eine recht beschwerliche Reise und es zeigt uns nun etwas, wie ein Dienst für den Herrn manchmal auch aussehen kann. Es wird eine recht beschwerliche Reise. Die Matrosen des Seglers sind ungeschliffen wie ihr Kapitän. Wenn an Bord ein Unglück geschieht, schiebt man die Schuld auf Ziegenbalg und Blütschau. Ein Matrose stürzt vom Mast, es ist ihre Schuld. Ein anderer fällt über Bord, es ist ihre Schuld. Ein Kind stirbt, es ist ihre Schuld. Der Kapitän verhält sich auch sonst nicht einwandfrei. Ziegenball stellt ihn zur Rede und von nun an ist der Kapitän sein Feind. Nein, es ist keine leichte Reise. Das Brot verschimmelt, das Bier wird sauer, das Trinkwasser verdirbt. 8 Monate lang geht die Fahrt durch die eisige Kälte und sengende Hitze, durch orkanartige Stürme und tagelange Flauten. Endlich liegt das Schiff auf der Reede von Trankebar, doch der Kapitän will sie nicht von Bord lassen. Schließlich werden sie als letzte durch die hohe Brandung ans Land getragen, wo sie stundenlang in der brennenden Sonne warten müssen, bis der Gouverneur sie endlich empfängt. »Was wollt ihr hier?« fragt er unhöflich. Sie legen das Schreiben des Königs vor. »Leute wie euch können wir hier nicht brauchen. Ihr hättet besser daran getan, in Berlin zu bleiben.« Müsst euch mal vorstellen, das ist nicht einfach, mit all dem umzugehen. Also man zieht im Glaube hinaus und weiß sich von Gott berufen. Und doch gibt es so viele Widerstände. Wundern wir uns nicht, wenn in unserem Dienst auch manchmal diese Widerstände vorkommen. Er dreht sich um und lässt sie beide stehen, also sind sie allein. Glücklicherweise hat ein deutscher Kaufmann mit ihnen Erbarmen. Sie dürfen in seinem Haus übernachten und am anderen Tag verschafft er ihnen eine kleine Wohnung vor den Stadttoren. Es ist gefährlich, dort zu wohnen. Sie aber sind froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Ziegenbalg will als erstes die Landessprache erlernen, das Tamulisch. Es ist sehr schwer. Außerdem gibt es keine Lehrbücher dafür. Er muss Wort für Wort von den Eingeborenen lernen. Und doch gelingt es dem ehemals so schlechten Schüler, in wenigen Jahren ein Wörterbuch zusammenzustellen, das mehr als 40.000 Wörter enthält. Der Gouverneur sieht in Ziegenbalg einen Spion des Königs. Er zahlt ihm so wenig Geld aus, dass es kaum zum Leben reicht. Es ist zum Verzweifeln, doch Ziegenbalg gibt den Mut deshalb nicht auf. Nachdem er das Tamulisch gelernt hat, beginnt er mit dem Predigen. Er übersetzt Luthers kleinen Katechismus, einige Kirchenlieder, das Neue Testament und schließlich die ersten Bücher des Alten Testaments. Sonntags predigt er in der Kirche von Trankebar, doch damit ist es bald vorbei, denn leichtlebigen Kaufleuten gefallen seine Predigten nicht, sie wollen ihn nicht mehr hören. Da baut er die erste Missionskirche für die Tamulen. Gewiss, es ist nur ein armseliges, kleines Gebäude, doch schon bald baut er eine große Kirche, die Jerusalemskirche. Er gründet eine Schule, eine Baumwollweberei, eine Druckerei und eine Papiermühle. Dann reist er im Land umher, denn auch dort sollen die Menschen das Evangelium hören. So geht es im Grunde genommen weiter, bis er dann auch relativ bald doch auch vom Herrn heimgeholt wird. Erst 35 Jahre alt. Am Schluss sagt er, ich kann nicht mehr sprechen. Gott segne alles, was ich gesprochen habe. Ich habe mich täglich in den Willen meines Gottes ergeben. Jesus sagt, ich will, dass wo ich bin, auch meine Diener sein sollen. Vor 30 Jahren nahm eine Mutter Abschied von ihren Kindern. Sie sprach von einem großen Schatz von der Heiligen Schrift. Der kleine Bartholomäus hat die letzten Worte seiner Mutter sein Leben lang in seinem Herzen bewahrt. Hätte sie doch miterleben können, zu welch großen Taten sie ihren kleinen Sohn mit ihren Worten ermuntert hat. Bartholomäus Ziegenbalg wurde der Begründer der deutschen Mission in Trankebar, der dänisch-hellischen Mission. Nun, Aufbrüche durch Menschen, die sich vom Herrn gebrauchen lassen. Die müssen nicht so begabt sein wie ein August Hermann Franke, die können durchaus auch sehr große Probleme mit dem Lerner haben. Aber wenn sie dieses Anliegen haben, für den Herrn zu leben und ihm zu dienen, vermag der Herr sie auf ganz außergewöhnliche Weise zu gebrauchen. Denn er ist im Besitz von aller Weisheit und von aller Macht und von aller Kraft. Und ja, das soll uns ermutigen. Wir fragen uns manchmal, was kann man heute noch für den Herrn tun? Solange es eine Welt gibt, die verloren ist und Menschen da draußen leben, die den lebendigen Gott nicht mehr kennen, solange gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch dem Herrn zu dienen. Und das Feld ist also offen. Wir müssen nur es wagen, einfach mal den Herrn zu fragen: Herr, wie kannst du mich gebrauchen mit den Gaben, die du mir gegeben hast? Wie kann ich dir dienen? Und wir werden sicherlich erfahren, dass der Herr uns Türe auftut, so wie er sie einem August Hermann Franke aufgetan hat und wie er sie einem Bartholomäus Ziegenbalg auch aufgetan hat. Nun, diese Aufbrüche, die sind auch geschehen durch christliche Lieder. Das unterlasse ich jetzt aber, dass ich da noch arg drauf eingehe. Aber sie sind in dieser Zeit entstanden, wo der 30-jährige Krieg alles verwüstet hat und wo im Grunde genommen der einzelne Mensch in einem fürchterlichen Chaos oft auch leben musste. Krankheiten wüteten, die Pest und alles Mögliche ging umher. Und doch hat ein Liederdichter in dieser Zeit geschrieben: O Jesu, meine Wonne, du meiner Seele Sonne, du Freundlichster auf Erden, lass mich dir dankbar werden. Das sind christliche Lieder, die damals entstanden sind, wodurch dieser Aufbruch auch vom Herrn mit ins Leben gerufen wurde. Menschen, die dankbar waren. Menschen, die in ihrem Leben ganz viele Nöte hatten, aber die auf den Herrn blickten und sich an ihm freuten und froh waren über das Heil, was er ihnen geschenkt hat. Möge der Herr uns helfen, dass wir in unserer Zeit, in der wir heute leben, nicht undankbar werden und nur auf die Dinge schauen, die anscheinend alle so schwierig sind, und ganz vergessen, den Herrn zu loben und zu preisen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass wir aus der Kirchengeschichte lernen dürfen. Nun, du bist derjenige, der Aufbrüche schenken kann. Wir vermögen gar niemand zum Glauben zu führen. Wir können keine Herzen erneuern, wir können keine Sünde vergeben. Wir können nicht wie der Heilige Geist Leben schenken. Ach Herr, wirke du es und lass du uns aber auch welche sein, die Begriffe haben, dass der biblische Glaube zu biblischen Werke führt, so dass wir doch auch sichtbar werden als Menschen, die zu dir gehören und unsere Werke sind, die von dir sprechen. Amen.